der Podcast.
Folge 195, größte anzunehmende Unterhaltung.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ja, es ist jetzt 2 Tage und ein Jahr. Also ich begrüße erstmal natürlich am gegenüberliegenden Ende der Videokonferenz in Berlin, aus Berlin, den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke aus Berlin.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, ja, dem Davos des Ostens, kann man sagen.
Jakob.
Naja. Ja, komm.
Ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, heute vor 2 Tagen und einem Jahr ist Donald Trump inauguriert worden.
Ja, sagen wir so, also wo sind die Schweizer Hotelbrände, wenn man sie mal braucht?
Ja, wobei ich heute in meiner Heimatzeitung der Magdeburger Volksstimme wieder einen Leserbrief gelesen habe, du weißt, ich lese sehr gerne Leserbriefe, wie diesem Brand da, Silvester, da in der Schweiz in dieser Bar mit dem Kunststoff an der Decke, da hat sich auch eine Frau wirklich aufgeregt darüber, weil da so viele Kinder, also Jugendliche zu Tode gekommen sind, wie es denn sein kann, dass in der Schweiz Jugendliche in eine Bar dürfen. Darüber hat die sich aufgeregt.
Ja, dürfen sie ja nicht, das ist ja Teil der Ermittlungen. Dass die.
Also ja, aber entschuldigt einmal, sich mal drüber aufregen, dass da eine Kneipe abbrennt, aber dass da Jugendliche rein dürfen.
Naja, man kann sich ja schon dann nach so einer Katastrophe schon im Zusammenhang damit aufregen, über die. Also, du weißt, ich bin ja ein Gegner von zu viel Vorschriften. Also, das ist ja auch der Tod jeder Gesellschaft. Aber ja. Wenn man dann eben so agiert wie die dort, also zum Beispiel eben überfüllen lässt an Silvester, weil es ja Geld bringt. Und ja, dann auch, ja, denke ich mir, an Silvester ist ja eh jedes Kind nachts noch auf. Das heißt, da müsste es dieses Verbot sogar gar nicht geben. Aber da wurden ja eine Menge andere Vorschriften auch nicht beachtet.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja selber Betreiber eines Betriebs mit gastronomischem Anhang. Und ich sag mal so, also ich hoffe, das hört jetzt hier keiner, aber alle Vorschriften beachten wir auch nicht.
Oh, Gesundheitsamt, ich höre dir Trapsen.
Nee, ach so. Gesundheitsamt nicht. Also, okay. also Hygiene bin ich sehr streng.
Naja, man will ja auch selber bei sich selber was essen. So.
Darum geht's nicht. Es muss bloß mal einer mit einer Salmonellenvergiftung. Verstehst du, was ich meine? Oder so. Und das fällt sofort oder hier.
Na, das steht dann in der Volksstimme.
So,
wie kann es denn sein, dass die Salmonellen zu Hengstmanns rein dürfen?
Aber sagen wir mal, ist jetzt zum Beispiel die komplette Freihaltung 1,20 Meter Fluchtweg, sowas, da steht dann halt schon mal ein Tisch im Weg. Das passiert halt.
Ja.
So, aber ich gebe dir völlig recht. Also, wir achten auch Silvester drauf, zum Beispiel. Also, wir haben ja eine Kapazität von theoretisch 76, mehr als 70 Leute haben wir nicht drin.
Mhm.
Silvester, es geht einfach nicht. Also, du kannst nicht 4-5 Stunden lang, solange die da sitzen, die auf engstem Raum sitzen lassen. Also, da versuchen wir schon ein bisschen mehr Platz zu lassen.
Und nächstes Jahr, Silvester, verzichtet ihr dann auch auf die Champagner-Fackeln?
Wir werden nächstes Jahr Silvester wahrscheinlich auf die ganze Veranstaltung verzichten, weil wir einfach wir haben keine Leute mehr, die also Silvester arbeiten wollen. Und du kannst ja keinen zwingen.
Ja, das ist natürlich ärgerlich.
Ja. Ja, wenn ich jetzt sage, ist mir egal, du arbeitest Silvester trotzdem, du glaubst doch gar nicht, wie schnell am 30. der Krankenschein da liegt.
Mhm.
Und das ist ja ein Problem.
Naja,
wir hier nämlich alle krank machen, aber
ja.
Ständig und ununterbrochen und wir brauchen nur beim Arzt anrufen.
Naja,
und dann sagt ja, Sie sind krank, jawohl, hier haben Sie Krankenschein.
Wenn's sowas
weil das hier nämlich alle so machen.
Naja, und wie schnell sind 16 Jahre vorbei, wie bei der Lehrerin in Nordrhein-Westfalen, 16 Jahre Krankschreibung oder wie die Merkel sagt, regieren.
Genau.
So,
genau.
Aber jetzt kommen wir tatsächlich mal zu den Themen der Woche.
Genau. Donald Trump ist in Davos, also war der da oder war das nur so eine Hülle, die sie da hingestellt haben mit so einem Kassettenrekorder, wenn dir das noch was sagt, so in diese hohle Birne eingepflanzt?
In diesen Unrumpf, ja.
Ja, genau. Ich hatte auch das Gefühl, er ist mal wieder fast eingeschlafen. Ich habe bloß kurz gestern ein paar Ausschnitte gesehen, aber er hat ja schon nette Sachen. Also, Moment, also ich muss das jetzt ganz kurz, warte mal, ob ich das richtig verstanden habe. Also, er hat noch vor 3 Tagen gesagt, wenn die Europäer nicht zustimmen, dass er Grönland besitzen, erobern, besetzen, einen großen Haufen drauf hinterlassen, keine Ahnung darf, dann belegt er sie mit 1000% Strafzöllen.
Mhm.
Und dann hat aber Macron gesagt, dann machen wir das auch. Und dann sind sich die Europäer jetzt aber eigentlich, dass das denn alle machen. Und jetzt ist er nach Davos geflogen, hat gesagt, nee, das mit den Zöllen war Quatsch, das machen wir doch nicht. Und Grönland interessiert mich nicht mehr. Nee, warte, es interessiert mich doch noch und wir machen die Zölle doch. Nee, eigentlich machen wir die Zölle nicht. Ich habe irgendwo mich ausgestiegen.
Na, bei den Zöllen bin ich eigentlich schon letztes Jahr ausgestiegen. Also da weiß man auch nicht, das nehme ich auch nicht mehr. Also ich meine, ich bin ja zum Glück auch kein Chef eines Industriebetriebs mit exportorientierter Herstellung. Aber
ich Gott sei Dank auch nicht.
Es ist wirklich, also jeden Tag diese Zölle, das ist ja aber auch, also grundsätzlich Teil, also ich meine, Donald Trumps Strategen haben ja das Ziel, dass er jeden Tag in den Nachrichten kommt. Und das hat er ja seit einem Jahr und zwei Tagen auch geschafft. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Nachrichtensendung gab, ohne, genau, davor auch, das ganze Jahr 2024 war auch schon, ah ja, dann wird er vielleicht gewählt und so. Also bei den Zöllen bin ich auch ausgestiegen, weil sie eben sich immer so ändern, anlassgebunden. Aber die von jetzt, die sind wohl abgesagt. Also diese Drohzölle.
Ja, also du bist die Also dann kommen ja jetzt, morgen kommen ja wieder welche wegen.
Kommen wieder welche. Also diese Grönland-Geschichte, das ist wirklich das Dümmste, was man in so einem Monat machen kann, wo es darum ging, dass man in Venezuela irgendwie den Präsidenten rausnimmt und alles andere so lässt wie gehabt. Und noch schlimmer, wo Iran einfach die schlimmste Niederschlagung von Protesten seit 1979 oder 80, 81.
Hätten die eine Chance gehabt?
Ja, offensichtlich nicht. Also das ist ja das Traurige. Also,
nein, ich meine, Trump hat ja gesagt, ich helfe euch und dann, was, wer seid ihr denn? Also,
ja, er hat sogar getwittert, Hilfe ist auf dem Weg. Und er gibt ja immer gern mit bevorstehenden Militärschlägen an. Wobei, manchmal geht er ja in Mar-a-Lago, wenn er eine Party hat, mit irgendeinem Special Guest in den Nebenraum, komm, ich zeig dir mal was. Und dann kommen irgendwelche Strategiepläne. Ah ja, da wird in drei Tagen was passieren. Wenn er es jetzt der Öffentlichkeit gegenüber ankündigt, Hilfe ist auf dem Weg, ja. Also das, und dann kommt sie nicht. Das ist wirklich das Dümmste.
Naja gut, aber es wäre ja absolut illusorisch gewesen, dass die Amerikaner da irgendwie reingehen, oder? Naja gut, okay, mich wundert ja nicht mehr. Aber machen wir uns mal nichts vor. Jetzt so in der Nachbetrachtung war dieser ganze Venezuela-Schlag, hat doch für mich jetzt eigentlich nur ein einziges Ziel gehabt, so nach dem Motto, nee, ich setze auch mal was um. Also ich kann, wenn ich will.
Ja, und
Venezuela
ja
war ja wirklich die einfachste, also wirklich das Einfachste, was er hätte machen können.
Ja, also er hätte ja auch, genau, also das war so eine Drohung mit einer Teiltat, also sozusagen, den einen nehme ich jetzt raus und ihr anderen, also die Restregierung, macht jetzt, was ich will, sonst nehme ich euch auch raus. Und das, sowas wirkt natürlich, denn die wollen da mit Maduro keine Zelle teilen in New York.
Naja, aber es ist ja auch, eine Botschaft an den Rest der Welt. Leute, wenn ich will, kann ich. Und er hat sich das Einfachste rausgesucht, was er machen konnte. Also, vor Venezuela wäre die Diskussion um Grönland nie so eskaliert.
Na gut, das ist ja ein anderes, das kommt ja noch dazu. Also wir reden ja hier über drei verschiedene Dinge. Das eine ist ein Staat, ein illegitim regierter Staat wie Venezuela, wo der Präsident aber gar nicht deswegen verhaftet wird, sondern wegen Drogen und also mit einer sehr konstruierten Anklage, völkerrechtswidrig, absolut, ja, eindeutig völkerrechtswidrig. Und dann reden wir über Iran, wo es darum geht, dass große Teile der Opposition sich ein Eingreifen wünschen, die also sozusagen die möglichst zielgerichtete Ausschaltung wichtiger Leute, vielleicht sogar bis hin zum Staatschef, wobei das ist ja eigentlich noch nie passiert. Also immer dann, wenn selbst Gaddafi wurde ja damals 2011 nicht persönlich bombardiert, sondern nur irgendwie den Bürgerkriegsgegnern geholfen.
Naja, aber man könnte ja den Maduro machen.
Ja, also ich frage mich halt auch immer, warum man so vor der Person des Staatschefs, der ja eigentlich immer der Schlimmste ist, so einen Respekt hat. Wenn man schon das Völkerrecht nicht achtet oder wenn das Völkerrecht sich, kann man ja auch der Meinung sein, dass für solche Fälle wie so ein Terrorregime in Iran, wo man sagt, ja, okay, ist eine innere Angelegenheit, da macht sich das Völkerrecht ja auch einfach. Also, dass man dann aber trotzdem immer den Chef nicht ja, weil es sind ja eine Menge, zum Beispiel Atomwissenschaftler letztes Jahr oder auch Generäle sind ja umgekommen. Da wussten die, vor allem die israelischen Militärs wussten genau, wo die nachts wohnen und dann, ja, tschüss. Und man müsste aber diesen Khamenei, also klar, der ist jetzt Mitte 80, aber warum sollte man jetzt noch jahrelang darauf warten, dass der mal stirbt? Also wenn es ja, schon darum geht, den Leuten zu helfen, und das wäre ja eine sinnvolle Motivation, dass da wirklich nicht diese, das ist ja eine fünfstellige Summe, von der gesprochen wird, die umgebracht wurden. Und dann hieß es ja von Trump, ja, also wenn Hinrichtungen sind, dann gehen wir rein. Und da waren ja für Mittwoch letzte Woche waren ja Hinrichtungen geplant, bis aber dieser oberste Jurist dann sagte, nö, die richten wir doch nicht hin, das war doch nie geplant. Und dann hat Donald Trump ja, ach, Hilfe ist doch nicht auf dem Weg. Ja, also, und natürlich.
Aber es sind ja trotzdem ein Haufen Menschen getötet worden.
Ja, getötet, also ich meine, auf der Straße sowieso, auch von diesen.
Also das zählt nicht.
Nee, das zählt nicht. Ja, es ist ja schon was anderes.
Wenn die jetzt da Leute, blöd im Weg rumstehen, Leute, ist das halt eher ein Problem.
Diese Hinrichtungen sind ja sozusagen, ja. Es ist schon was anderes, weil da hat der Staat ja die Kontrolle über einen Menschen, also über den Gefangenen, und hat den gefälligst laut, auch da könnte man ja auch wirklich sagen, das Völkerrecht zwingt, verpflichtet Staaten, mit Gefangenen menschenwürdig umzugehen. Und eine Hinrichtung ohne Prozess oder ohne, ja, die würden natürlich nicht sagen ohne, aber es, das ist ja schon auch ein Verbrechen oder Kriegsverbrechen, wenn Krieg wäre. Das sind juristisch schon andere Dinge. Aber natürlich können die auch geheim hinrichten. Die Angehörigen erfahren doch nicht, wie es den Gefangenen geht.
Und dann, du meinst ja, so wie bei Khashoggi?
Naja, oder wie bei den Nazis, wo auf jedem Totenschein, der aus einem KZ rausging, Herzinfarkt stand. Oder auf der Flucht erschossen, stand auch meistens drauf.
Okay, aber so, worum es mir eigentlich geht und diese ganze Diskussion, dass Trump mit Venezuela einfach nur ein Exempel statuieren wollte, so nach Motto, Kinder, macht, was ich sage. Nur darum ging es für mich.
Ja, vielleicht. Also, wobei, also diese Militäraktion war ja schon so gut, dass er sagen könnte, ja, das klappt ja. Also, wenn meine Eben. Militärs mich so, also der wird sich schon briefen lassen, also im Rahmen seiner Möglichkeiten und fragen, kann das so gut klappen wie Venezuela? Ja, dann mache ich es, zum Beispiel Nicaragua oder wo auch immer.
Aber daran hat er ja kein Interesse. Ich glaube, Venezuela war das Leichteste, was er machen konnte, mit dem geringsten Aufwand. Es gab ja keinen Toten, glaube ich.
Doch.
Aber also nicht auf amerikanischer Seite.
Auf amerikanischer Seite, auf kein, genau, das zählt ja nur.
Genau. Und jetzt könnte er ja sagen, passt mal auf, Kinder. Grönland, ihr seht, was ich in Venezuela gemacht habe. Also bloß mal so. Ich will hier überhaupt nichts mutmaßen. Ich will es einfach nur mal in den Raum stellen.
Ja, das mag schon sein, dass das, aber jetzt aus realistischer Sicht ist das natürlich ein anderes Thema, als verfeindete Länder anzugreifen oder zu übernehmen.
Ja, aber es geht ja schon so, weißt du, wenn der Bulli einmal in der Schulbulli, und er ist ja der Schulbulli, wenn der einmal einen Baseballschläger nimmt und auf ein Auto draufhaut.
Ja, wobei, was wäre den Staatschefs der Europäischen Union und auch der NATO anderes übrig geblieben, als zu sagen, nee, also das geht dann doch zu weit. Weil, also territoriale Veränderungen, von einem Mitgliedstaat, da müssen die alle auf einer Seite sein. Da könnte jetzt niemand sagen, ach, so ein Teil von Grönland kann er doch kriegen, ach, Dänen, stellt euch doch nicht so an. Ja, ja. Also das ist schon was, einfach was anderes, weil da...
Naja gut, und so weit sind wir ja jetzt auch. Also er ist ja wieder davon abgerückt. Ich weiß nicht was, ob noch eine Synapse gestorben ist oder so. Ich weiß nicht, was da bei ihm jetzt wieder dieses Umdenken... Es ist ja kein Umdenken. Er sagt halt das genau das Gegenteil von dem, was er gestern gesagt hat. Also ja. Man nimmt das ja auch Trumpen.
Oder Södern oder Seehofern. Ja, oder ist es, das
ja kann, wobei, schon sehr wobei viele... Södern ist ein bewusster Prozess.
mit Täuschung und mit sozusagen genau. Mit Verachtung von Wahrheit. Und bei Trump ist es ja, das ist ja so, Trump lügt ja nicht, also lügt ja nicht im Sinne von, also meistens nicht, sondern er ist sogenannter Bullshitter. Also Bullshit ist ja auch eine Kategorie zwischen Wahrheit und Lüge, genau. Der ist egal ist. Der sagt ja gelegentlich auch die Wahrheit, aber nicht mit Absicht, sondern weil er irgendwas sagt und es ist ihm egal, ob es stimmt oder nicht. Das ist also die Funktion von Bullshit.
Wie so ein Affe, der eine Schreibmaschine tippt und da ist schon aus Zufall mal ein richtiger Satz dabei.
Ja, ungefähr auch in dieser Wahrscheinlichkeit, ja.
Genau. Ja, nein, ich glaube ja tatsächlich, also ich glaube, dass der Mann tatsächlich nicht ganz so geisteskrank ist, wie es gern immer wieder hin. Der hat schon irgendeinen Plan. Also der Plan ist ja hauptsächlich, wie kriege ich möglichst viel Kohle und wie stärke ich mein Ego. Das sind ja die, ja, die beiden Ziele, die ihn antreiben.
Wobei Leute sagen auch, also es war schon auch sein, er hätte sich auch schon gefreut, wenn es geklappt hätte mit Grönland, aber wenn es jetzt mit dieser Drohung nicht funktioniert, dann lässt das auch. Also er will ja, oder es wäre ja schön, wenn er der Präsident wäre mit dem größten Gebietsgewinn in der Geschichte der USA, weil Grönland ja größer ist als Alaska, 1867, glaube ich, von Ulysses Grant.
Ich weiß ja hier nicht, also nehmen wir mal an, also ich muss ja mal sagen, also Respekt vor der EU ist jetzt wirklich zu viel gesagt, aber ich fand, es hat mich überrascht, wie sehr die dann auf einmal alle zusammenstanden. Also wenn du jetzt zum Beispiel allein das, dieses Abkommen, wie heißt es denn, ich will mal Mercator sagen, aber das Freihandelsabkommen mit Südamerika, wie heißt es denn?
Also Südamerika heißt Mercosur, ja. Das Abkommen hat keinen Namen, also das heißt ja EU-Mercosur-Abkommen.
Du weißt, was ich meine.
Oder wie man hier netterweise sagt, einfach das Mercosur-Abkommen, damit Leute wie du einfach denken, das Abkommen hieße Mercosur.
Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass die EU jetzt, also dass Teile des Europaparlaments das Ding jetzt wieder zur Überprüfung nach zum EuGH geben. Andererseits muss es ja offensichtlich Gründe geben, dass der EuGH sowas annimmt. Also scheint ja auch nicht alles in trockenen Tüchern zu sein, wo sie gleich wieder rumschreien, EU uneins, EU uneins, EU uneins. Das ist normale demokratische Prozesse sind, darüber wollen wir jetzt erstmal nicht diskutieren.
Ja, aber das ist ja jetzt eine Mehrheit, wo jetzt also auch wieder die Grünen und Linken und die Rechtsaußen, die haben ja zusammen dann doch jetzt mal diese Mehrheit gekriegt, die sie selber nie haben würden. Die sagen immer, ja, man darf mit denen nicht abstimmen, aber jetzt wäre die Ausrede, nein, wir haben ja nur was verhindert, wir haben ja nicht die Ermöglichung abgestimmt mit den Rechten. Aber klar kann man sagen, das ist
CSU
halt diese...
CSU und Linkspartei haben ja auch gegen das Wahlrecht geklagt, ne?
Ja, und diese Freihandelsfeindlichkeit, ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit so sinnvoll ist, wenn man schon mit den USA keinen freien Handel mehr treiben kann auf ein paar Jahre, dass man jetzt diesen Vertrag, der ja doch seit über 20 Jahren ausgehandelt wurde, so leichthin einfach platzen lässt, beziehungsweise eben ja auf den Sankt-Nimmerleins-Tag aufschiebt, das ist jetzt nicht so ein tolles Zeichen gegenüber Trump, weil, wie gesagt, die Industrie, wir haben ja jetzt im letzten Quartal ein mühsames Wachstum von, 0,3 Prozentpünktchen gekriegt. Das kann sich auch sehr schnell wieder ins Negative ändern, wenn so ein Scheiß dann kommt.
Genau. Ja, aber was ich auf jeden Fall damit sagen will, die EU scheint zumindest irgendwie zusammenzustehen und Trump hat ja sowas wie Signale erkannt?
Ja, also es kann schon sein, dass die jetzt aufhören mit dieser Schleimerei und dieser Bettelei. Also, dass es diese gemeinsamen Besuche bei ihm gibt, wo dann er immer vorne steht und immer Friedrich Merz für seinen Teint lobt und so weiter. Und
sagt, das ist ein guter Mensch.
Ja, das ist ja schon die größte... Nein, das stimmt ja nicht. Ja. Aber also das kann schon jetzt eine Art Wendepunkt sein im psychologischen Verhalten gegenüber ihm. Aber wer weiß, die nächsten... Also, wir haben ja jetzt noch... knapp 3 Jahre, das sind über 1000 Tage Donald Trump mit 1000 Überraschungen.
Naja, Moment, also wir haben ja jetzt erstmal die Midterms nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, wobei die Republikaner offensichtlich nach wie vor konsequent hinter ihm stehen. Also die Umfrageschwäche von Trump rutscht ja immer nur so tief wie sozusagen bis zu der Grenze der Stammwähler der Republikaner. Also die Demokraten sind sowieso komplett gegen ihn und die Wechselwähler drücken jetzt gerade wieder. Also bei den Wechselwählern wechselt es jetzt gerade wieder.
Ja.
Aber die Republikaner stehen konsequent hinter ihm. Wobei jeder republikanische Senator, der gewählt werden will, und auch jeder republikanische, wie heißt das, Congressman im Repräsentantenhaus?
Also Abgeordnete würde ich sagen. Also Repräsentant ist jetzt ein blödes Wort.
Ja, die von Republikanern kommen, gerade in den Swing States, würde ich mir in der Schule 2 oder 3 Mal überlegen, ob ich mich wirklich so extrem hinter den Präsidenten stelle.
Ja, das ist aber auch verschieden. Also ich glaube in Iowa haben sie doch im Staatsparlament dieses Gerrymandering abgesagt, mit Hilfe, obwohl die Republikaner da eine Mehrheit haben. Das ist ja nicht zustande gekommen, weil einige dagegen waren. Und die wurden natürlich beschimpft von ihm, klar. Aber es gibt schon auch eine Überlegung vielleicht von manchen, sich gegen ihn zu profilieren. Erst recht, wenn eben die eigenen Wähler unzufrieden sind. Und das kann ja jederzeit kommen. Die Wirtschaft das heißt ja nicht, dass die Wirtschaft da jetzt irgendwie komplett unbeschadet aus diesem Zollchaos rausgeht. Natürlich schadet es in dem Fall der ausländischen Wirtschaft mehr, also uns zum Beispiel. Aber sicher? Naja, das ist kurzfristig, also die Unsicherheit ist halt schlimm. Ob dann tatsächlich Zölle anfallen oder nicht, ist ja dann schlecht, wenn man zum Beispiel schon eine bestimmte Produktionslinie oder so oder bestimmte Exportvorhaben abgesagt hat, wenn die gar nicht stattfinden. Und das ist ja das Schlimme. Unsicherheit ist ja viel schlimmer, als wenn dann was Schlechtes tatsächlich sicher existiert.
Ja, darauf kann man sich ja einstellen.
Das ist ja auch das Thema, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das Thema Unsicherheit beim Verbrennerverbot wurde ja jetzt wieder aufgemacht. Und plötzlich sagen die Autokonzerne, ja, was sollen wir denn bitte schön jetzt machen, ihr Idioten? Wir wollen das eigentlich, wir wollen, dass das Verbot entweder gar nicht existiert hätte oder gar nicht aufgehoben wird, aber nicht beides zusammen.
Okay, jetzt haben wir jetzt genug über den Irren geredet.
Ja, das ist ja noch lang hin bis zur Zwischenwahl und es ist zu hoffen, dass die Leute, das haben sie ja bei Joe Biden dann auch, diese Inflation durch den Ukraine-Krieg, die war ja Mitte 2023 de facto beendet. Und trotzdem war die Inflation das Hauptthema bei der Präsidentschaftswahl. Oh, ich habe weniger, weil die Leute nicht verstehen, was Inflation ist. Da kann sich das Statistische Amt wunderbar sagen, ja, wir sind jetzt wieder bei 2% oder 2,5%. Ja. Wenn der Amerikaner sagt, nee, aber mein Burger kostet trotzdem mehr als vor 4 Jahren, weil er also das ist ja immer das Problem, wenn man Leuten Inflation erklärt. Inflation ist ja die Ableitung des Preises und nicht der Preis selber. Also wenn die Inflation sinkt, bleibt der Preis trotzdem höher.
Also es wird ja nicht billiger.
Sollte auch nicht sinken, weil es dann eine Deflation gäbe, das wäre noch viel schlimmer.
Das kannst du aber den Leuten nicht erklären, weil die sagen ja, wieso, wenn es billiger wird, was ist denn daran schlimm?
Genau, der einfache Stammtischverbraucher wird immer denken, ja, billiger ist doch immer gut, aber ein sogenannter Preisverfall, also Deflation, würde dazu führen, dass eben gar nichts mehr investiert wird, weil jeder sagt, ja, der Euro, den ich heute habe, der ist doch morgen 1,01 Euro wert, ohne dass ich investiere. Ja.
Genau.
Und das ist viel tödlicher als jede Inflation, die sozusagen das Normalmaß leicht übersteigt. Und das heißt, die Amerikaner haben eben haben Joe Biden für die Inflation abgewählt, die 2 Jahre vorher sie belastet hat.
Okay, gut. Aber hoffen wir auf nächste. Ich muss jetzt ganz kurz, mir ist gerade noch was eingefallen und das finde ich wichtig. Das muss ich ganz kurz noch einschieben.
Du bist hier stringent wie der Präsident selber.
Genau. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es wird im September wieder eine Wetten-Dass-Ausgabe geben. Oh.
Das ist wirklich, kann nicht jemand dieses Grab auf dem Friedhof einfach mal wirklich zubetonieren?
Du hast es nicht gelesen.
Doch.
Moderiert von?
Von Tokio Hotel.
Von Bill und Tom Kaulitz, den Magdeburger Zwillingen. Wo wird diese, heute in der Zeitung, wo wird diese Sendung aufgezeichnet?
In Halle.
In Halle! Entschuldigung.
Da müssen die
diese dreckigen Vaterlandsverräter.
Ja, ehrlich gesagt, Halle, meinetwegen, aber da muss ich sagen, das finde ich nicht das Schlimmste an der ganzen Geschichte, sondern das Schlimmste ist alles. Das Schlimmste ist erstmal die Sendung, zweitens die Brüder. Weißt du, da wünsche ich mir doch lieber Thomas Gottschalk zurück in dem Zustand, in dem er jetzt ist.
Ich habe eine Sendung gesehen, die Kaulitz-Brüder, die hatten mal irgendwie auf ProSieben so eine Sendung, irgendwie, da habe ich mal reingeguckt.
Ja, das sind halt keine Moderatoren. Man denkt
natürlich
immer,
nicht.
Man denkt
null.
Immer, Promis können alles. Das ist so in diesem Jahr, weißt du, im letzten Jahrtausend, da gab es noch Berufe. Da gab es Berufe wie Synchronsprecher, die kennst du alle. Dann gab es Berufe wie Schauspieler. Ja? Und heute, wenn man einen Film sich anguckt, also entweder einen Film aus Amerika oder Animationsfilm, da macht dann Anke Engelke, gut, die ist ja wenigstens Schauspielerin, sie ist aber keine Sprecherin. Oder Til Schweiger, ja, ist ja außer
Konkurrenz. Sie ist aber trotzdem als Synchronsprecherin sehr talentiert, das muss man wirklich dazu sagen.
Genau,
also Engelke, Pastewka und so, Boning und solche Leute brauchen wir nicht diskutieren.
Brauchen wir nicht.
Reden wir mal lieber über Julian Bam. Oder über Kristall. Kristall hat jetzt in irgendeinem Film irgendeine Rolle gesprochen, die den ganzen Film der war so scheiße, das hat den ganzen Film runtergerissen. Es gibt einen Adam Sandler-Film, der heißt Waterboy. Der ist von 1995, so in dem Dreh. Mhm. Ja? Da wird Adam Sandler nicht von Dietmar Wunder synchronisiert, sondern von Matze Knob. und zwar in dieser Super-Ritchie-Manier.
Ja.
Das ist... Verstehst du, diese Synchro macht den Film schlechter. Sie macht einen Adam Sandler-Film schlechter.
Sie macht ihn zum Waterboarding eigentlich, ja.
Nein, also Adam Sandler-Filme sind ja ohnehin schon eigentlich ein Merkmal für nicht Qualität. Und durch die Synchro wird dieser Film noch schlechter.
Sandler heißt ja auch, wenn man das ist so ein Sandler. Das ist, glaube ich, sowas wie Krauter oder wie so ein Typ, der halt nichts zu gebacken kriegt. Ja,
ja, egal. Wobei Sandler auch gute Filme gemacht hat. Ja. Wir waren beim anderen Thema.
Zu wenig aus, aber wie was wir gesagt haben, also es gab Berufe und es gab auch den Beruf des Showmasters, also Kuhlenkampf, Karell.
Ja, Karell, Showmaster.
Oh doch.
Jein. Karell war ein fantastischer Produzent.
Ach so.
Aber als Showmaster fand ich ihn immer.
Und also ein fantastischer Holländer. Oder wie es gab doch mal, der bayerische Innenminister Herrmann hat doch mal über Roberto Blanco gesagt, der war immer ein wunderbarer Neger.
Das stimmt doch,
der war doch gar nicht wunderbar.
Du hast es gesagt. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Hörer verloren. Also alle HörerInnen. Kuhlenkampf diskutiere ich nicht. Einer der besten, wahrscheinlich der beste, den wir je hatten in Deutschland. Oder Leute halt wie Lou van Burg oder keine Ahnung, auch Fuchsberger oder über, wie gesagt, Gottschalk. Auch Frank Elstner war ein Showmaster. Also ja. auch wenn das etwas betulicher war, was der junge Mann gemacht hat, ja. Oder die ganzen Leute wie auch Jürgen von der Lippe waren, obwohl das ja eher auch ein Komiker ist, aber auch das war ein guter Showmaster.
Und ich frage mich in der Reihe immer, was ist mit Günter Jauch? Warum finden die ihn alle so toll? Wenn man den einmal, der langweilt doch seine, das ist doch der Scholz des Showgeschäfts.
Der hat Ausstrahlung. Ich weiß nicht, was der hat, aber irgendwas hat er.
Ehrlich gesagt, ich finde, der sieht ja auch oft so blöd aus, wenn er dann seinen Quizgast so anguckt und so. Dann der auch diese Kopfform, teilweise sieht er richtig blöd aus. Gut, das ist jetzt nicht zwingend die bei männlichen Showmastern kein zwingendes Ausschlusskriterium, aber irgendwie, was alle immer an dem finden, das habe ich nie verstanden, von Anfang an nicht.
Okay.
Aber jedenfalls alles, also gelernt, also wie gesagt, und heute kann jeder alles. Und deswegen denkt man, Leute, die mit 16 in irgendein Mikrofon in Magdeburg reingeschrien haben, die können jetzt eine Show moderieren.
Mit 15.
Ja, also das ist doch lächerlich.
Können die nicht und es soll auch ein einmaliges Ding werden. Und das Problem ist, warum ist es in Halle? Ich finde es ja schon erstmal schon krass, dass es überhaupt in Sachsen-Anhalt ist. Und es ist deswegen in Halle, weil es in Magdeburg, es gibt keine Halle. Es gibt nur in Halle eine Halle. Weil die GETAG Arena.
In Magdeburg ja Halle, wenn es da eine gäbe.
Nein, weil die GETAG Arena, also die einzige Möglichkeit, wo man sowas überhaupt aufnehmen kann, ist baufällig.
Habt ihr euch nicht beworben als Austragungsort?
Ich überlege, ob wir uns als Brüder, also die Matzen,
als
das
Brüder
ist ja. Nee, warte. Matzen ist ja eine Band, die auch aus Brüdern, also aus drei Brüdern, glaube ich, besteht. Die haben sich gleich beworben und dann wurden wir gleich gefragt, warum wir uns nicht bewerben. Auch. Naja, mal gucken. Mal gucken, was noch so passiert. Wir kennen ja sogar den Schlagzeuger von Tokyo Hotel, weil der mal bei uns bei Abend in der Sendung war. Weil der hat ja selbstständig, als der Ukraine-Krieg losging, hat er ja quasi selbstständig so einen Versorgungskonvoi organisiert. Mhm. Also hat er sich in den Transporter gesetzt, ist immer durch Polen an die ukrainische Grenze und hat da Hilfsgüter übergeben und dann wieder zurück und so weiter und so fort. Und deswegen hatten wir den mal in der Sendung.
Mhm. Cool.
Eigentlich ein ganz netter Typ.
Ja.
Bisschen verpeilt, aber ganz nett.
Ja, und die Kaulitz-Brüder sind nur verpeilt.
Bill, hauptsächlich.
Ja, Tom. Aber also ehrlich gesagt, wenn jemand verpeilt ist, dann würde ich grundsätzlich mit dem nicht zusammenarbeiten.
Und das ist komplett richtig. Okay, dann schieben wir das Thema jetzt mal wieder nach hinten. Timmern, du wolltest ja auch über völlig unqualifizierte Menschen reden, die in dem, was sie machen, eigentlich nichts zu suchen haben. Reden wir über die Berliner Grüne Jugend.
Nee, nicht die Grüne Jugend, sondern die Berliner Grünen. Da gab es ja diesen Stromausfall. Ich weiß nicht, also genau. Unsere Hörer haben es mitgekriegt. Manche Berliner
haben
auch
Strom hatten.
Genau. Und da gab es, also kam jetzt raus, es ist ja gar nicht so selten, dass Parteien zu bestimmten aktuellen Themen natürlich Sprachregelungen rausbringen an ihre Leute, sagen, das soll so kommuniziert werden und so. Das ist in der Demokratie vollkommen in Ordnung. Da will ich auch gar nicht drüber lästern. Aber wenn es rauskommt, ist es halt immer doof. Und das Dumme ist, es kommt eigentlich immer alles raus.
Wieso ist das doof? Also wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Friedrich Merz, also die SPD gibt an die Genossen raus, ihr dürft auf offener Straße nicht Friedrich Merz beleidigen, weil wir in der Koalition sind. Dann umschifft es wenigstens. Sagt, er ist ein unglaublich glattes Gesicht. Oder so.
Ja, wie gesagt, also es wirkt, der normale Stammtischmensch denkt, was, die faken ihre Aussagen? So stimmt es halt nicht, sondern dass eine Partei...
In der Kirche nennen wir das Lehrmeinung.
Ja, und das hat ja auch einen Grund. Also das ist nicht undemokratisch, wenn man jetzt sagt, wir sehen das so und es soll auch so kommuniziert werden. Weil
Moment. Du verwechselst da was. Demokratisch ist nur das, was ich richtig finde.
So.
Das ist demokratisch.
So, und jetzt also, manchmal kommt halt was raus, was tatsächlich ein bisschen absurd und fragwürdig ist. Und zum Beispiel kam raus, dass die zum Thema Stromausfall in Berlin sagen soll, also dann heißt es also wörtlich, nicht TäterInnen, / Ermittlungen in den Mittelpunkt ziehen, sondern eben das Versagen des, vor allem der CDU. Auch nicht die Innensenatorin, die ist SPD, die soll man auch nicht so kritisieren, weil man ja eine rot-rot-grüne Regierung anstrebt jetzt im Herbst. Und das ist halt so dieses Nicht-TäterInnen-Ermittlungen in den Mittelpunkt ziehen. Wo man denkt, ja, was soll denn sonst im Mittelpunkt stehen von einem Terrorakt? Also das ist auch so eine Verharmlosung, weil ja, dieser scheiß Bürgermeister mit seinem Tennis, das ist jetzt das Allerwichtigste. So, also ich finde diese, und das ist ja wirklich der Vorwurf, dieses auf dem linken Auge blind zu sein, weil es ist ein Terrorakt, der vielen Menschen vier Tage lang das Leben schwer gemacht hat.
Ist es jetzt klar, dass die es waren?
Naja, man hat ja, das ist ja wirklich skurril, man hat ja seit 2011, seit die in Aktion sind, noch niemanden von dieser Vulkangruppe verhaften können. Aber die haben sich ab und zu mal zu Sachen bekannt und die gibt es wohl. Ob die noch zusätzlich Hilfe bekamen, zum Beispiel aus Russland, das kann man ja ermitteln. Aber
weil ich entschuldige bitte, also ich will jetzt nicht dieses Gewäsch von den ganzen Linken, dass sie sagen, ja, das wem nützt das? Das war bestimmt die AfD, weil denen nützt das mehr als uns. Aber ich halte die einfach, wenn ich das so gucke, ich halte die einfach für zu unorganisiert, dass die das hinkriegen.
Naja, wenn man jetzt einen gemeinen den Normalo-Linken ansprechen würde, auf zum Beispiel, was weiß ich, auf einem Treffen der grünen Jugend, da würde man niemanden finden, der sowas kann. Das ist klar, aber wenn man militant ist, schafft man alles. Wie gesagt, also die RAF ist ja auch noch nicht zu Ende verhaftet.
Schön gesagt.
Ja, wer weiß.
Das ist wie zu Ende gestorben. Das haben wir früher immer über Johannes Hesters gesagt. Er ist einfach noch nicht zu Ende gestorben.
Oder über Ariel Sharon, da stimmte es ja sogar.
Ja.
Das wäre, das traue ich denen schon zu. Natürlich, also die AfD wird es auf gar keinen Fall sein, weil das dann würden, beziehungsweise die AfD selber nicht oder irgendeine Vorfeldorganisation, mit denen man ja amtlich angeblich nichts zu tun hat, das würden die schon auch für sich bekennen, wenn das Rechtsterroristen wären.
Genau.
Aber also,
ja, und dann, egal, also du gehst jetzt davon, also es ist ja auch irgendwie, macht es ja Sinn. Also,
die Argumentation, Strom soll es nicht geben, das ist letztlich Steinzeitkommunismus. Also das, was es nicht mal in China unter Mao, sondern eigentlich in Kambodscha gab, unter Phnom Penh, in der Hauptstadt Pol Pot.
Genau.
Zu denken, die Menschen sind böse, weil sie dem Klima schaden, weil sie Strom verbrauchen.
Ich muss an der Stelle.
Und deswegen soll jetzt weniger, natürlich wird am Ende einer Katastrophe immer mehr Strom verbraucht sein, oder eines Stromausfalls immer mehr Klima, zum Beispiel Generatoren, Dieselgeneratoren, immer mehr Klimaschädliches getan worden sein als Klimafreundliches. Also der Strom ist ja nicht ausgefallen, er ist ja nur woanders hergenommen.
Genau. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal Ingmar Stadelmann zitieren, der jetzt gerade wieder gepostet hat, Verzicht zu fordern ist immer ganz einfach, wenn es um den Verzicht geht auf Dinge, auf die man selber gern verzichtet. Also die Gruppen, also zum Beispiel die Grünen, die fahren ja viel Fahrrad und haben vermutlich auch die brauchen halt kein Auto. So, weißt du, weil die haben sich lebensmäßig so, ich meine, du könntest da auch problemlos fordern, dass alle auf ihr Auto verzichten sollen. Für dich würde sich ja nichts ändern.
Also das schon, natürlich ist dann die Frage, ob es dann wirklich verboten sein sollte auf einen Verzicht, also ob eins gar nichts angeht, was andere machen. Das ist ja wieder die andere Frage.
Naja, aber
natürlich,
gut, aber
du hast recht, die meisten Verzichtsforderungen aus Gutmenschenecke kommen genau daher. Die Leute sollen genauso, ja, aus Rechter auch, aber die Leute sollen genauso leben wie ich. Und dann wäre die Welt doch in Ordnung. Und das ist halt totalitär oder das ist identitär. Und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass da die Linksextremen und Rechts- oder sozusagen die Gutmenschen und die Rechtsextremen.
Wann ist das eigentlich zu einem Schimpfwort geworden?
Oh, ich glaube, das hat schon Heinrich Himmler, Heinrich Himmler selig hat es schon verwendet. Das heißt aber nicht, dass es trotzdem ein passendes Wort ist. Also es ist ja klar gibt es Leute, die, es war ja auch schon mal Unwort des Jahres, ja, was immer dafür spricht, dass man es verwenden sollte. Also, weil das Wort Gutmensch passt ja richtig, weil man ist ja, also wer sich so verhält, denkt ja, ich bin der Gute und Moment, andere, die ich verurteile, sind schlecht.
Das denkt der Rechte an sich aber auch.
Ja.
Und ich rede nicht von den Extremen, wir müssen ja gar nicht über die Extremen reden.
Gut im Sinne von gut für andere, also bei Linken herrscht ja immer auch so, schwingt ja immer auch so ein gewisser Selbsthass mit. Also das, was wir machen, wir als Gesellschaft, wir als Weiße, das ist immer viel schlechter als das, was die anderen machen. Ja, das kommt mir immer dann, wenn wieder irgendeine Klimakonferenz in Brasilien ist und dann kommt ja immer dieser eine Eingeborene, das ist so ein 100-Jähriger oder 80-Jähriger, der heißt Raoni Metuktire, den Namen habe ich mir gemerkt, den googelt immer bitte, der hat so einen Teller im Mund, ja, wo ich immer dachte früher, ich dachte immer nur, Pferde haben Geschirr im Gesicht, aber der hat sich so, aber wenn der redet, dann geht der Teller so, ja. Und das ist, und der ist dann immer so für die Unberührtheit und die Schönheit der Natur tritt er dann ein, wo man denkt, du hast doch als Mensch eine Natur, die nennt sich Gesicht, ihr nennt sich Körper. Sein Körper ist weder unberührt noch schön. Und er als Häuptling dringt auch drauf, dass alle, also das ist ja auch keine demokratische Struktur im eigentlichen Sinn, dass dann die Neugeborenen auch so einen Teller reinkriegen oder was weiß ich, genau, irgendwelche Ohren und so weiter. Also dass an deren Körper so viel kaputt gemacht wird, was auch schmerzhaft ist von hässlich gar nicht zu reden. Und solche Leute sind aber die Guten, wo man denkt, nein, der ist ein Häuptling, der seine Leute verstümmelt.
Wahrscheinlich sogar ein Monarch.
Ja, wahrscheinlich. Bei Monarchen, da kommt der König von Benin, von der Oba von Benin, also Benin liegt ja in Nigeria, deswegen heißt es Benin, dem ja jetzt diese ganzen Kunstwerke aus dem Humboldt-Forum wieder gehören. Der hat die der Öffentlichkeit irgendwie noch nicht zugänglich machen können, kam nicht dazu.
Ja, ja, ja.
Das ist einer der reichsten Männer Afrikas, aber der kriegt die Kunstwerke von den, von den Leuten, die sich für den Kolonialismus entschuldigen. Naja, also das ist ein weites Feld. Ich wollte nur sagen, diese Empathielosigkeit mit den Opfern dieses Stromausfalls, und das war ja die kälteste Woche des Jahres, das war vielleicht Zufall, da haben sich Teile dieser Vulkangruppe ja noch entschuldigt, oh sorry, bei den Nichtreichen entschuldigen wir uns. Ja, also,
das ist aber nett.
Und dann wirklich zu sagen, nicht TäterInnen in den Mittelpunkt ziehen. Vom Gendern auch noch ganz abgesehen, weil was ja auch wieder so, was die Echtheit der Sprachregelung bezeugt.
Ja, wobei, ja, komm, alles gut.
Alles gut.
Wir sind der Meinung, dass jegliche Form von Abgrenzung irgendwie zumindest in der Art, wie wir denken, kontraproduktiv ist. Und bevor ich jetzt aber an meinen linken Stammtisch zurückgehe, ganz kurz, wir machen ja gerade unseren Jahresrückblick. Mhm. Ja? Und also wir spielen das jetzt den ganzen Januar und du kriegst keine Karten mehr. Kann man den Jahresrückblick auch noch im Februar spielen für nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Das kommt mir irgendwie so blöd vor. Kann sich ein ganzes Jahr Jahresrückblick spielen?
Probiert es doch nächstes Jahr mal aus. Also,
eine Woche länger?
Oh, ja.
Muss ich ja den Herford noch eine Woche länger ertragen. Hallo Heiko. Nee, der hört das hier sowieso nicht. Und jetzt gehen wir sogar damit auf Tour. Also wir sind jetzt diesen Sonntag und letzten Sonntag und übernächsten Sonntag gehen wir damit auch noch Stadtverteil Havelberg-Haldensleben. Auf jeden Fall war das erste Mal in der Kulturfabrik in Haldensleben. Da passen noch 200 Leute rein, war auch ausverkauft. Mhm. Und wir brauchen aber ein bisschen mehr Equipment, weil wir noch einen Musiker dabei haben und ein sogenanntes Nippelboard, also so wie bei TV Total, wo du so kurze Dings einspielen kannst. Und Tobi hat noch sein Laptop dabei, damit wir die melden. Also wir haben sehr viel Technik, Tontechnik, Mikrofone, alles. Wir haben sehr viel Technik, so, die wir ja normalerweise nicht mehr haben. Und jedenfalls war das vorbei. Wir haben um 8, 17.30 gespielt, waren um 9 da raus. Da war es auch schon dunkel. Der Parkplatz war leer vor der Kulturfabrik, weil das ist gleichzeitig noch der Edeka-Parkplatz. Egal, weil der Parkplatz war leer. Da stand nur noch unser Auto und wir haben die ganze Technik da. Und es waren noch Heiko, Tobi und ich und der Techniker von der Kulturfabrik, der auch Heiko heißt. Und wir haben mein Auto eingeladen, mein Bruder hat mir alles durch die Gegend geschmissen, weil ihm der Wagen umgekippt ist, egal, haben wir eingeladen und so und sind weggefahren. Und am nächsten Tag ruft die Chefin von der Kulturfabrik meinen Bruder an, die Janina Otto, Grüße an der Stelle, und sagt, Dubi, du glaubst nicht, was passiert ist. Nachdem ihr weg war, 2 Minuten später kam die Polizei und der Heiko von der Kulturfabrik wollte gerade abschließen und den, halt, stopp, es hat eine besorgte Haldensleber Bürgerin, bei der Polizei angerufen, dass 5 Vermummte die Kulturfabrik ausräumen. Und Heiko, nein, nein, alles gut.
Ach, scheiße.
Ich arbeite hier. Ach ja, das kann ja jeder sagen. Ja, wir haben hier gerade hier, wir haben die Hengstmänner gespielt. Ach, sie kennen auch noch die Namen der Diebe. Das heißt, in Heidens Leben wird aufgepasst.
Ja, das ist schwierig.
Ist die wie Welt konnte, in Ordnung.
Wie kann man jetzt beweisen, dass man tatsächlich einfach nur seine Arbeit macht?
Ich weiß es nicht. Also, es ist wohl alles ganz
gut. Weil die Komplizen waren ja weg, jetzt in dem Fall.
Genau. Aber er kannte immerhin die Namen.
Ja, also es tut, ja, soll man sich jetzt darüber freuen, dass sie aufmerksam war oder dass sie einfach zu blöd war nach einer Veranstaltung? Also die Halle leergeräumt ist ja schon irgendwie auch absurd.
Also wir hatten so einen kleinen, kennst du was von diesen Getränkemärkten? Diese Einkaufswagen, die so eine flache, oder aus Baumärkten. So, das war gestapelt mit Boxen und, nee, Boxen hat man nicht mal dabei, aber halt so Umzugskisten, also so Veranstaltungskisten. Der war voll. Damit haben wir die ganze Kulturfabrik ausgeräumt. Und ein großes Klavier hatten wir auch noch dabei. Also so ein E-Piano.
Ja. Ja, okay. Also da müsst ihr in Zukunft aufpassen.
Genau.
Oh, wenn man die Wetten, dass Leute ärgern will, ruft man direkt nach der Sendung bei der Hallenser Polizei an. Da wollen suspekt aussehende Brüder wollen da die Dings ausräumen. Ich meine jetzt nicht euch.
Nein, 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 aber du bringst mich auf Ideen. Na, mal gucken, im September ist die Aufzeichnung, ist ja live, ist ja bestimmt live, ist ja bestimmt, oh Gott, eine Live-Sendung. Also, wenn man schon kein Talent zum Moderieren hat, dann sollte man doch wenigstens keine Live-Sendung machen, oder?
Ob das live anders ist als live und tape, weil so eine Sendung wird ja jetzt auch nicht groß geschnitten. Sie wird ja nur dann geschnitten, wenn wirklich was schief geht. Und dann wird es am Ende heißen, so, 20.15 Uhr, wir haben jetzt leider keine Sendung, weil sie komplett scheiße war. Das geht halt auch nicht. Da musst du irgendwas senden. Also das wird ein Riesenreinfall. Toll, kann man schon wissen.
Okay, Tilman, du hast auch noch eine Sache?
Eine Sache habe ich noch, und zwar in Tschetschenien, also ich gucke ja immer, wo wird auf der Welt am besten regiert? Da, wo die Familien das Sagen haben.
Natürlich.
In Venezuela ist ja jetzt die Übergangspräsidentin ist ja die Schwester des Parlamentschefs, das ist aber noch harmlos, ja, in Nicaragua regiert ein Ehepaar, dann in Asien ist es sowieso üblich, dass Familien sich alle Posten zuschanzen.
Aber nur in den Volksdemokratien.
Genau. Und in Tschetschenien, das ist ja auch so ein tolles Land, der Präsident Ramzan Kadyrov, der hat mehrere Kinder und die haben jetzt alle irgendeinen Ministerposten. Und der jüngste Sohn, der ist 18, der ist Sicherheitschef und ist jetzt, ist jetzt nach einem Autounfall in den Lebensköpfen ehrlich verletzt, wo er selber, also das war irgendwie eine Kolonne, und da ist aber selber, hat er sich die Ehre gegeben, selbst an Steuer zu gehen, und man kann natürlich so einem Typen, der so aufgewachsen ist mit Gewalt und mit Männlichkeit, kann man schon zutrauen, dass der sich da ein bisschen am Steuer überschätzt hat. Also sagen wir so, nicht jeder Autounfall ist tragisch. Ist das jetzt fies?
Man muss ja nicht alles kommentieren, ne? Das kann ja auch eine Form von Zustimmung signalisieren.
Ja, also die Kadyrovs, von denen wird man noch ein bisschen was hören. Das sind wirklich die, dann also doch lieber die Kaulitzens. Also dann, wenn die Tschetschenien regieren würden, dann wäre es da friedlicher, weil die nichts hinkriegen.
Also wer Wladimir Putin für ein widerwärtiges, toxisch maskulines Arschloch hält, der hat die Kadyrovs noch nicht kennengelernt.
Genau so.
Formulieren wir es mal so.
So. Ne? Genau. Okay, also alles gute Besserung an den Sicherheitschef. Ist auch noch so der Posten. So. Ja, Sicherheitschef. Wenn er nicht Auto fahren kann, dann ist er auf jeden Fall Sicherheitschef.
Genau. So, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Nächste Woche hören wir uns einen Tag später, weil ich mit meinem Bruder mal wieder auf Tournee bin. Und zwar weit weg. Wir sind bis Bottrop und kommen erst am Donnerstag früh zurück und werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wir gehen jetzt davon aus, die nächste Folge Luke und Hengstmann erscheint am Freitag, den 30. Ist das der 30.? Der 29. Ja. Der 30. Genau. Ja. Freitag,
also 30. Viel, Januar. Viel Spaß beim Neujahrskabarett bei Benjamin Eisenberg. Also
genau, wir sind in Bottrop im Kulturhof Jünger, wenn euch das interessiert, am Dienstag und am Mittwoch zusammen mit Matthias Reuter, moderiert von Benjamin Eisenberg.
Sehr gut. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Ja, dann
du warst auch schon mal da, ne?
Ich war auch schon mal in den diversen Shows. Ich kann längst nicht mehr aufzählen, an wie vielen Spielorten im Ruhrgebiet ich mit Benjamin schon war. Aber das ist überall toll.
Genau. Gut, bis dann, Timon. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.